Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 101. Folge unseres Marktkompakt-Podcasts. Wir haben pünktlich nach dem Jubiläum, nach der 100. Folge, das Konzept unseres Podcasts ein bisschen umgestellt. Es soll weiter natürlich um Wirtschaftsthemen gehen, um Kapitalmarkt. Wir wollen aber zukünftig mehr Gäste zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und werde zukünftig auch natürlich diesen Podcast weiter begleiten. Wir werden zukünftig jetzt und auch bei den nächsten Podcasts eine These in den Raum stellen, über die wir dann mit unserem Gast etwas genauer sprechen wollen. Dieses Mal habe ich mir den Blick auf die Kapitalmärkte rausgesucht und die These lautet: Aktien, Edelmetalle, Krypto, Allzeithoch sind allgegenwärtig, aber die Kurse werden vorerst weiter steigen. Und zu dieser These und über dieses Thema Blick auf die Kapitalmärkte werde ich sprechen mit meinem Gast, den ich heute habe, über den ich mich ganz besonders freue, weil es ein ehemaliger Kollege, Martin Utschneider. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, heute bei dieser 101. Folge mit dabei sein zu dürfen.
Sehr schön, Martin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zu dir muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Wenn in Deutschland über Charttechnik die Rede ist, dann fällt immer gleich auch oder sehr, sehr schnell der Name Martin Utschneider. Du bist einer der meistzitierten Experten im deutschsprachigen Raum, inklusive Luxemburg, Liechtenstein. Hast viele Jahre für verschiedene Privatbanken gearbeitet, unter anderem eben Donner & Reuschel. Wir haben einige Jahre lang zusammenarbeiten dürfen, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Du bist als Prüfer und Fachdozent bei verschiedenen Weiterbildungsakademien und Hochschulen. Wir sehen dich regelmäßig bei ARD, NTV, WeltTV und anderen. Und seit Mitte diesen Jahres, seit Juli 2025, bist du Kapitalmarktexperte bei RoboMarkets, Martin. Und damit können wir vielleicht auch kurz starten an dieser Stelle. Erklär uns doch bitte mal, was macht RoboMarkets und was machst du bei RoboMarkets?
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Es waren sogar insgesamt 15 Jahre, in denen wir fast zusammenarbeiten durften. Wir beide nach der Fusion von Reuschel zu Donner und Reuschel waren es dann ja wirklich sehr, sehr viele Jahre und mir hat es auch viel Spaß gemacht und da umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier wieder beisammen sind. Und ja, jetzt bin ich bei RoboMarkets Deutschland. RoboMarkets an sich ist ja ein, ich sag fast schon, globaler Multi-Asset-Manager mit Schwerpunkt in Asien, in Südamerika, aber eben auch in Europa. Und RoboMarkets Deutschland mit Sitz in Frankfurt, das ist der sogenannte Europa-Hub oder das soll der Deutschland- und Europa-Hub werden, weil RoboMarkets aus seiner Historie her auch sehr viel B2B-Geschäft betrieben hat und wir jetzt auch mehr und mehr das B2C-Geschäft, also das Geschäft auch mit Privatkunden forcieren wollen. Und da hat es natürlich andere regulatorische Gegebenheiten, da muss man auch andere Dinge einhalten. Und ja, daher bin ich jetzt bei RoboMarkets Deutschland, aber kümmere mich Gott sei Dank nicht um die Regulatorik, sondern ja, das, was ich kann, wo ich mich wohlfühle, nämlich um die Kapitalmarktanalyse.
Und Martin, den Hinweis kannst du vielleicht nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch loslassen. Man kann sich bei dir auf einen Newsletter setzen lassen und kommt in den Genuss einer täglichen charttechnischen DAX-Analyse.
Ja, genau so ist es. Und wie schon zu Zeiten von Donner und Reuschel, mein täglicher DAX-Newsletter, wir können das gerne, denn den Anmeldelink, das geht ganz unproblematisch, ist auch nicht mit irgendwelchen Pferdefüßen verbunden. Man meldet sich an, man kriegt mein Newsletter nahezu täglich, außer es ist mal irgendwie, kommt eine Krankheit oder ein Urlaub oder was dazwischen. Aber da wird man dann, ja, ich sage mal, zumindest vom täglich über den DAX informiert und einfach anmelden. Ich kann euch dann nachher auch den Anmeldelink noch zur Verfügung stellen. Und wer Lust hat, wer Laune hat, immer gerne. Ich freue mich über jeden Abonnenten.
Sehr gern. Vielen Dank dafür. Den Link nehmen wir gerne mit auf und stellen ihn dann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern hier zur Verfügung in den Shownotes. Damit aber zum Thema, Martin. Lass uns ganz kurz mal über Charttechnik allgemein sprechen. Es ist ja eine Art und Weise, um Analyse an den Kapitalmärkten zu betreiben, um, naja, vielleicht auch ein Stück weit Kursprognose zu betreiben oder um sich richtig zu positionieren. Kannst du vielleicht ganz kurz mal umreißen, was ist eigentlich der ganz große Vorteil? Was sind vielleicht Stärken und Schwächen? Was kann Charttechnik genau?
Genau, also Charttechnik bzw. technische Analyse hat Stärken und Schwächen wie jede andere Analysemethode. Was bei der technischen Analyse bzw. der Charttechnik eben der große Vorteil ist, wir schauen uns die Preise an und wir kennen das Spiel ja. Fundamentale quantitative Analyse ermittelt den Wert beispielsweise einer Aktie, also den inneren Wert, den Fair Value und sagt dann, okay, welchen Wert hat dieses Unternehmen? Aber an der Börse werden halt eben Preise gehandelt, sprich Kurse. Kurs ist gleich Preis und in den seltensten Fällen entspricht es auch dem Wert. Ich kann ein Beispiel nennen. Diese Aktie kennt wohl jeder. Es ist die Nvidia-Aktie. Diese Aktie hat einen fundamentalen Wert, einen Buchwert von ganz sage und schreibe $4, wird aber an der Börse bepreist zu 160, 170 Dollar. Ich weiß gar nicht, wo sie aktuell steht, aber auf diesem Niveau. Und deswegen, damit beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit den Preisbewegungen, mit den Preisirrationalitäten, was man dazu ja auch manchmal sagen muss. Und das kann die Charttechnik. Die Charttechnik kann und will gar nicht die Fundamentalanalyse ersetzen. Ich sage immer, beides ist kein Gegenpart. Beides kann gut funktionieren, wenn man es beides akzeptiert und sagt, okay, bei der fundamentalen, bei der quantitativen Analyse hole ich mir den Wert eines Unternehmens. Da schaue ich, ist da überhaupt Substanz, ist da Wert da? Und bei der Charttechnik versuche ich, das Timing zu optimieren. Einfach mal sagen, okay, das ist jetzt in einem Abwärtstrend ein gut bewerteter Wert, der eigentlich werthaltig ist, befindet sich in einem Abwärtstrend. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Das heißt nicht, dass die Aktie schlecht ist, sondern aktuell ist eben der Preis fallend. Beim Seitwärtstrend ist es auch mal, gibt es so einen schönen Spruch, es ist auch eine aktive Entscheidung, mal nichts zu tun. Warum soll ich unbedingt in Aktionismus verfallen, wenn eine Aktie sich im Seitwärtstrend befindet oder jetzt gerade wie der DAX, auf den wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen, der sich in einem übergeordneten Seitwärtstrend befindet, dann halte ich mal die Füße still, schaue zu und warte, was da noch so kommt.
Oder idealerweise im Aufwärtstrend Gewinne laufen lassen. Das ist ja einer der vielleicht wichtigsten Erfolgsfaktoren an der Börse. Aber genau, lass mich dazu nochmal nachfragen, Martin. Es geht ja darum, aus Chartmustern, also im Grunde genommen aus einem Kursverlauf der Vergangenheit, Rückschlüsse zu ziehen auf die Zukunft. Jetzt gibt es ja, und das haben wir in den letzten Jahren ja ein paar Mal erlebt, auch sowas wie Strukturbrüche. Also einfach Trends, die abgebrochen wirken, weil über Nacht eine andere Konstellation herrscht, also sprich Kurssprünge nach oben oder nach unten stattfinden. Aus übergeordneter Sicht kann sowas resultieren aus einer Eskalation eines Handelskonflikts zum Beispiel, aus einer Corona-Pandemie. Wie kann man mit diesen Strukturbrüchen oder mit diesen Situationen im Rahmen der Charttechnik umgehen, wenn einfach Trends von heute auf morgen nicht mehr da sind?
Da kann man sehr gut umgehen, wenn man proaktiv im Vorfeld schon sich seine Gedanken gemacht hat. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus unserer gemeinsamen Zeit, lieber Carsten. Das war im Jahr 2020 in Hamburg. Da war eine Veranstaltung von Donner und Reuschel und da durfte ich auch zum Thema Charttechnik etwas erzählen. Und dann hat ein Kunde gefragt, naja, Hutschneider, wie sieht's denn aus? Und es war im Januar 2020. Und dann habe ich gesagt, ja, der Trend ist intakt. Und er hat mich gefragt, wie schaut's denn aus? Besteht denn noch die Chance, dass wir in diesem Jahr die 14.000 sehen? Dann war meine Antwort ja, solange der Trend intakt ist und intakt bleibt, also so viel zum Thema Prognose, Strategien ausloten. Aber vergessen Sie nicht, sich vielleicht bei 12.8 bis 12.5 Stops einzubauen, also Absicherungen. Ja, und wir wissen, was dann alles passiert ist, was dann kam. Dann kam ein Virus aus Asien zu uns rüber und plötzlich sind die Märkte zusammengebrochen. Was ich damit sagen will, ist, man weiß nie, was morgen passiert. Man weiß nicht, was übermorgen passiert. Man kann aber mit der Charttechnik, und das ist ein wichtiger Aspekt, proaktiv schon mal sein Risiko managen und zum sagen, hey, egal was kommt, nach unten, aber auch wie nach oben. Ich habe meine Leitplanken gesetzt und an denen orientiere ich mich. Dass keiner von uns wusste, dass da irgend so ein Virus und was das für Auswirkungen hatte, das ist auch klar. Aber man kann aktives Risikomanagement betreiben mit der Charttechnik, damit man nicht irgendwann mal in eine Verkaufspanik reinläuft, sondern eben vorher schon gesagt hat, okay, ich bin abgesichert, da kann jetzt in Anführungsstrichen wenig passieren, in Anführungsstrichen. Genauso ist es nach oben. Wie jetzt aktuell im DAX. Viele scharren schon mit den Hufen und schreien nach der Jahresendrallye und wann kommt die jetzt? Und das ist die Kaufpanik. Ja, da kann man nämlich auch sagen, liebe Leute, es gibt aktuell keine Kaufsignale, keine übergeordneten. Bleibt einfach mal ruhig. Also dieses proaktive, sich den Chart anschauen und zu sagen, hey, was kommt, kommt eh. Wir können es nicht beeinflussen, welcher Präsident gewählt wird, welcher abgewählt wird. Aber wir haben zumindest die Crashs nach unten in unserem eigenen Depot vielleicht etwas abgemildert. wo ich dir zustimmen muss, und das haben wir ja beide auch als Kollegen hautnah und am eigenen Leibe miterlebt. Das sind so Dinge wie gerade bei Corona, als es dann wirklich dann in der Crash-Phase sogenannte, ja, übers Wochenende sogenannte Over-the-Night-Gaps gab, wo man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Stop gesetzt, aber das Gap führt dazu, dass der Eröffnungskurs allein schon 10% weiter unten ist. Das sind so die Schwächen, die man überall hat. Es gibt keine 100%-Lösung. Auch die Charttechnik kann nicht vor allem schützen, aber vor viel. Aber natürlich auch mit vielen Stärken versehen, aber auch die ein oder andere Schwäche.
Perfekt. Vielen Dank für den Einblick. So viel zur Theorie und zur Historie. Und du hast es eben schon angesprochen, jetzt wollen wir aber natürlich auch den charttechnischen Blick nach vorne wagen und zurückkommen zu meiner These, die ich ganz am Anfang erwähnt hatte. Wir sehen, wie gesagt, bei Aktien, bei Edelmetallen, in vielen anderen Segmenten auch Kursniveaus, die so Richtung Allzeithochs gehen oder nahe Allzeithochs sind. Und wenn wir vielleicht mal mit der Aktienseite anfangen, du hast den DAX eben schon angesprochen, Martin. Die Situation in Deutschland ist realwirtschaftlich betrachtet von der volkswirtschaftlichen Seite her alles andere als rosig. Wir haben 2 Jahre Rezession hinter uns. Wir werden in diesem Jahr 2025 ein relativ schwaches, hoffentlich aber positives Wachstum sehen. Es gibt eine vage Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung mit höheren Wachstumsraten im nächsten Jahr. Allerdings machen wir uns jetzt gerade aktuell in den letzten Tagen und Wochen auch wieder mehr Sorgen darum, dass die erhofften und von der Politik versprochenen Strukturreformen in Deutschland vielleicht doch nicht so schnell kommen, also sprich, sich die fundamentale Lage des Standorts nicht so schnell verbessert, Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten haben mit langwierigen Verfahren, Bürokratie und so weiter. Also insgesamt ist die volkswirtschaftliche Lage nicht sonderlich rosig. Wir können nur einen leichten Aufschwung erwarten. Gleichzeitig haben wir eine Inflation, die in der Eurozone nicht mehr so die ganz große Rolle spielt. In Amerika aber haben wir weiterhin eine Inflationstendenz. Wir sehen zwar in der Eurozone, dass kurzfristige Zinsen gesunken sind, weil die EZB die Leitzinsen leicht deutlich nach unten angepasst hat, aber am langen Ende haben wir eher noch höhere Zinsen, also Refinanzierungsniveaus für Unternehmen sind nicht deutlich runtergekommen. Kosten steigen, nicht zuletzt dadurch, dass Handelskonflikte grassieren und Margen könnten unter Druck geraten. So, und um jetzt diesen Reigen an Bedenken, was die weitere Kursentwicklung vielleicht angeht, nochmal zu vervollständigen. Man konnte den Nachrichten entnehmen, dass gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen, vor allen Dingen angesichts der Tech-Rallye, die wir in den USA gesehen haben, man sich auch mehr und mehr Sorgen macht um die möglicherweise zu hoch gesteckten Erwartungen an Produktivitätspotenziale oder an Gewinne, die aus dem Segment künstliche Intelligenz zukünftig generiert werden können. Also eine Gemengelage, wo man einfach sagen kann, wir haben geopolitische Themen, natürlich noch den Ukraine-Krieg und. Es gibt Sorgen genug. Gleichzeitig stehen viele Aktienmärkte nahe All-Time-Highs. Und die Frage ist natürlich, in meiner These hatte ich ja gesagt, Kurse steigen vorerst weiter. Wie sieht bezogen auf den DAX jetzt aktuell und nach vorne gerichtet der charttechnische Blick aus, Martin?
Ja, also da muss man natürlich sagen, wenn man so eine Prognose stellt, dann muss man erst mal schauen, okay, wo ist in Anführungsstrichen oben, wo ist unten? Welches Chance-Risikoprofil habe ich gerade im DAX? Und der DAX spiegelt genau eigentlich das wider, was du gerade eben auch erläutert hast, die ganze geopolitische, volkswirtschaftliche und eben auch von den Unternehmensdaten her große Unsicherheit. Also die Anleger, was den DAX zumindest anbelangt, sind sehr, sehr unsicher und trauen dem ganzen Braten im Moment nicht. Und die Wirtschaftsaussichten wurden ja auch schon wieder negativ oder beziehungsweise schlecht prognostiziert und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, igelt sich der DAX hier auch nicht erst seit gestern, sondern man muss echt sagen, so schon seit Mai, Juni in so einem Seitwärtstrend ein, oben 24.479, also 24.479, das bis dato gültige Allzeithoch und nach unten 23.051. Das ist so die übergeordnete Range, in der wir uns gerade im DAX befinden, also wie so ein ja fast schon Langweiler-Index, obwohl man natürlich auch konstatieren muss, ich glaube, 70% der Unternehmen im DAX 40 machen 80% ihres Ertrags im Ausland. Aber trotzdem scheint sich da die Lethargie, die in Deutschland vorherrscht, auch auf den deutschen Leitindex niederzuspiegeln. Und um jetzt eine Prognose zu stellen, ich denke mal, das, was uns die Amis gerade vormachen, nämlich dieser Blick auf neue Hochs, dieser Run nach oben, da ist der DAX momentan weit davon entfernt. Also er ist momentan in einer Lage nach unten, scheint nicht viel zu passieren. 23.051 ist so eine gesetzte Unterstützung. Wenn die natürlich bricht, dann wäre es natürlich kritisch. Dann wären schon mal Kurse auch bis zu 22.000 möglich kurzfristig. Aber wir haben auch hier noch die Situation, dass bei 22.800 in etwa die 200-Tage-Linie verläuft. Also der DAX ist nach unten momentan, sagen wir mal, relativ gut gesichert. Da kann man sich auch orientieren als Support Area 23 bis 22,8. Aber auch nach oben scheint nicht viel zu gehen. Es gibt Volatilitätsindikatoren, die sich gerade einengen und nicht darauf deuten, dass jetzt hier der große Push nach oben kommt. Unser richtiger Breakout, und so komisch, wie sich das anhört, oder die richtige Befreiung wäre erst wieder beim neuen Allzeithoch, wenn wir die 24.479 überhandeln. Bis dahin bleibt unser, ja, deutsches liebstes Kind, der DAX, erstmal im Seitwärtstrend. Gibt aber jetzt auch keinen Grund zur Verkaufspanik. Also man muss jetzt hier, es gibt keine Crash-Tendenzen, es gibt aber auch keine große Hosse-Tendenzen im Moment. Also relativ langweilig, aber ich hatte es vorher, glaube ich, auch mal erwähnt, den Satz, es ist auch mal eine aktive Entscheidung, nichts zu tun und nicht unnötig, was den DAX anbelangt, in Aktionismus zu verfallen.
Ja, und der notwendige Impuls nach oben, der könnte ja vielleicht der Herbst der Reformen sein, den die Regierung selber schon ausgerufen hat in Deutschland. Damit hat sie natürlich die Messlatte sehr hoch gelegt, aber ich habe es eben schon skizziert, positiv wirken natürlich in den kommenden Jahren aus volkswirtschaftlicher Sicht und dann auch an die Kapitalmärkte die Investitionen, die von staatlicher Seite in Aussicht gestellt werden, 500 Milliarden Investitionspaket, das bringt natürlich einen gewissen Konjunkturimpuls, aber der selbsttragende Aufschwung, wo also Investitionen privatwirtschaftlich oder auch Konsum von Privaten heraus die Konjunktur weiter befeuern, die ist eben im Moment noch nicht zu sehen. Aber das könnte eben dieser politische Impuls ja sein. Also das wird dann abzuwarten sein, ob das in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich kommt. Martin, lass uns doch mal in Richtung USA schauen. Da haben wir ja, was die Indizes angeht, und wir wollen explizit mal den S&P 500, den großen amerikanischen Standardaktienindex, unter die Lupe nehmen, eine etwas andere Situation. US-amerikanische Aktien sind im ersten halben Jahr deutlich schlechter gelaufen als deutsche und europäische Aktien, wenn wir es auf Indexebene betrachten. Du hast es eben schon gesprochen, der DAX geht jetzt aber seit einigen Wochen und Monaten etwas schwächer, kann keine Allzeithochs mehr festlegen. Demgegenüber aber holen amerikanische Aktien deutlich auf. Wenn ich das richtig sehe, ist der S&P 500 nahe seines Allzeithochs. Und wir haben in den USA aus fundamentaler Sicht natürlich die besondere Situation, dass wir sehen, dass Geldpolitik immer stärker politisiert wird. Unabhängige Geldpolitik, zumindest in dem Grad, wie wir das bisher kannten aus den USA, zukünftig nicht mehr so stattfindet. Und das könnte bedeuten, dass in den kommenden Monaten und Jahren die Zinsen vielleicht etwas tiefer ausfallen, als vor dem Hintergrund der eher noch hohen Inflation gerechtfertigt. Das muss ja nicht negativ sein für Aktien. Also niedrigere Zinsen unterstützen vielleicht sogar kurzfristig die Aktienmarktentwicklung. Und damit auch der Blick in deine Richtung, Martin. Die Frage an dich, wie sieht es denn beim S&P 500 aus, charttechnisch?
Genau, also der S&P 500, den sich Donald Trump ja als Benchmark selber gesetzt hat für den Erfolg seiner Amtszeit, da haben wir natürlich von Februar bis Ende April, da ging es ja eigentlich nur nach unten. Da war erst die Enttäuschung, dann waren die Zölle und jetzt geht es eigentlich seit April hier sukzessive nach oben. Wir waren Ende April noch im Bereich 4,8. Jetzt laufen wir irgendwo bei 6.600 im Moment. Wir hatten vor ein paar Tagen ein neues All-Time-High. Jetzt haben wir 3 Tage in Folge negativ, was viele schon wieder auf den Plan ruft. Ah, ist jetzt das der große Einbruch? Aus chart- und markttechnischer Sicht muss man sagen, nein. Die Trendfolgeindikatoren sind alle, und zwar sämtlich, alle positiv. Es gibt da so schöne Namen wie Ichimoku, Kinko Hyo, Supertrend oder MACD. Die deuten alle auf sehr, sehr fundierte Trendstärke hin. Genauso die 200-Tage-Linie, also die Durchschnittsentwicklung. Also beim S&P ist alles angerichtet jetzt schon für eine Jahresendrallye. Ob sie denn dann kommt, das wissen wir natürlich dann im Januar. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, da ist die Situation ganz eine andere. Also der S&P schnurrt sich da nach oben. Natürlich gibt es mal wieder Rückschläge oder Rücksetzer, wie zuletzt jetzt hier mit drei, man nennt es Candlesticks, mit drei roten Tageskerzen in Folge. Aber das hat noch zu absolut keinem Trendbruch geführt, weder kurz-, mittel- und langfristig. Also beim S&P, bei den amerikanischen Aktien scheint alles angerichtet. Und wie du aber sagst, man sieht jetzt gerade auch so diese Nervosität vom Sentiment her, hoffen jetzt ganz, ganz viele, dass doch die Zinsen gesenkt werden. Ganz, ganz viele sagen aber, ja, aber nur, wenn es wirklich wirtschaftlich passt. Man sieht da schon eine kleine Unsicherheit. Der Fear and Greed Index ist aktuell wieder auf Neutral zurückgegangen, nachdem er zuletzt auf Gear und sogar Extreme Gear war. Also die Amerikaner schauen natürlich, was passiert da bei dem Thema Zinsen. Das Thema Zölle scheint ausgestanden. Da scheint jetzt wirklich in Amerika die Erleichterung da zu sein, dass es andere mehr trifft als das eigene Land. Und summa summarum steht der S&P, steht hier wirklich standfest da. Kurz-, mittel- und langfristig ist der Aufwärtstrend intakt. Rückschläge mal von 1-3% oder auch tagesbasiert, die sind alles andere als ungesund, die sind gesund. Und solange die übergeordneten Trends positiv sind, ist beim S&P ist mir hier nicht bange.
Du hast es eben angesprochen, Fear and Greed Index, also ich sag mal die Euphorie, was die Aktienmarkterwartung angeht in den USA, war durchaus schon höher. Zurzeit sind wir, obwohl wir uns auf relativ hohen Niveaus befinden, aber nicht in so einer überzogen euphorischen Phase, sodass man sagen müsste, das wäre jetzt ein Warnindikator.
Genau so ist es. Man sagt ja immer, und man sieht es auch beim Put-Call-Options-Verhältnis, es werden weiterhin mehr, dieses Put-Call-Options-Verhältnis fließt ja auch in den Fear-and-Greed-Index mit ein. Es werden deutlich mehr Calls gekauft, geschrieben, wie immer man es bezeichnen will, als Puts. Das heißt, das ist nicht nur eine Meinungsumfrage, ja, was haltet ihr, kann das gut gehen? Und trotzdem ist der Fear and Greed Index auf neutral. Also im Summe wird das Geld wirklich investiert im Sinne von, ey, ich kaufe mir nicht eine Option, damit ich das Geld verliere, sondern ich will damit Geld verdienen. Und das ist also von dem her auch, wie du sagst, nicht so übereuphorisch trotz alledem. Also da ist weiterhin Luft nach oben. Momentan wird weiterhin freudig investiert, was das Put-Call-Options-Verhältnis anbelangt. Und von der Neutralität her sind wir jetzt nicht mehr in der Gier. Das heißt, auch die Leute, die keine Puts oder Calls kaufen, die vielleicht richtige Aktien kaufen, die stehen gerade in, sagen wir mal, Gewehr bei Fuß mit Liquidität bei der Seite. Also von dem her, ja, wir stehen höher als vielleicht noch vor ein paar Monaten und Wochen, als der Fear and Greed Index ja auch mal wirklich bei Extreme Gear war. Jetzt stehen wir höher und sind bei Neutralität. Das ist alles ein Indiz dafür, da kann noch was gehen, da ist noch Luft nach oben.
Okay. Und dann lass uns nochmal auf ein Asset gucken, Martin, was gefühlt fast nicht höher steigen kann, obwohl der Weg aus charttechnischer Sicht noch oben offen ist. Wir sprechen über das Gold. Drastische Kursanstiege in diesem Jahr, schon im letzten Jahr. Es gibt eine neue Nachfragekomponente im Goldsegment. In den letzten Jahren, das sind Notenbanken, die einfach versuchen, sehr stark auf dollarbasierende Devisenreserven zu diversifizieren und deswegen unter anderem in Edelmetalle investieren, eben Gold. Sehr viel stärker, als es in den Vorjahren der Fall war. Ich höre durchaus aus Gesprächen mit institutionellen Anlegern, auch mit privaten Anlegern, ebenfalls den Wunsch, ein Portfolio auf breitere Füße zu stellen. Und da kommen viele eben auch auf den Ansatz, Edelmetalle, insbesondere Gold, mit ins Depot zu nehmen. Die Wertentwicklung ist, wenn man sich den Chart anguckt, fast schwindelerregend. Wie sieht das aus charttechnischer Sicht aus, Martin?
Ja, das ist schwindelerregend, ja. Also man muss wirklich sagen, jetzt seit dem Ausbruch das war so im August, Ende August diesen Jahres ging ja das Gold nochmal wirklich steil über 3,5, dann 3,6. Ich versuch's mal kurz und knapp so zusammenzufassen. Man kann hier weiterhin damit rechnen, dass es nach oben geht, strategisch und auch langfristig. Aktuell, und da kommt jetzt wieder so ein bisschen die Charttechnik oder die Markttechnik dazu, ist es natürlich überhitzt, das Gold. Das ist aber ganz normal, wenn wir innerhalb kürzester Zeit von 3,5 hochgehen auf knapp 3,8. Das ist ja prozentual wirklich einiges. Das kann sich jetzt abbauen. Dann kann das Gold vielleicht auch nochmal vom Preis her etwas billiger werden. Also wir haben hier, sagen wir, aus den Fibonacci-Projektionen, das sind mathematische Kennziffern, die man auch in der Charttechnik anwendet, hatten wir vor Monaten schon mal gesagt, hey, die 3,6 ist durchaus möglich. Das ist jetzt die nächste Unterstützung, 3.650 in etwa. kurzfristig, falls sich der Markt jetzt etwas erholt und dass ein paar ihre Gewinne mitnehmen. 3,650, da haben wir eine gute kurzfristige Unterstützung. Maximalpotenzial nach unten, also maximal in Anführungsstrichen. Und damit meine ich, wenn es jetzt wirklich einmal vielleicht größere Abverkäufe gäbe, bei 3,5. Aber selbst dann sind wir immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Summa summarum, wenn man ein Chance-Risiko-Verhältnis erstellen möchte, dann haben wir 3,5 nach unten kurzfristig. Also wenn wir jetzt auf Jahresendessicht vielleicht sehen, 3,9 bis 4.000 nach oben. Also das Gold ist weiterhin nachgefragt. Man sieht es an den steigenden Preisen. Es ist aber auch von der Technik her kurzfristig vielleicht, ich hatte es eingangs erwähnt, kann vielleicht mal ein bisschen Rückgang erfolgen, aber von den Trendfolgeindikatoren, die wir vorher auch schon angesprochen haben, die da sich so nennend MACD, auch Supertrend und alle miteinander, also ich könnte jetzt alle aufzählen, alle sind auf grün und wie gesagt, eine kurzfristige Erholung führt eher dazu, dass ein werthaltiges Gold dann vielleicht etwas preisgünstiger wird, aber summa summarum, ich sage mal, der kurz- bis mittelfristige View darf schon weiterhin auf den 3.900 bis 4.000 US-Dollar liegen.
Perfekt, Martin, vielen Dank. Und als Hinweis sei noch gestattet, wenn wir über Aktienanlage sprechen, wenn wir über Anlagen in Edelmetallen sprechen, wo natürlich sowieso immer höhere Schwankungen mal einkalkuliert werden müssen und gerade wenn die Kurse in kurzfristiger Zeit sehr, sehr gut gelaufen sind, dann ist auch die Gefahr eines Rücksetzes immer mal gegeben, sollte man aus Anlegersicht natürlich vor allen Dingen die langfristige Perspektive im Blick haben. Und da halten wir das so in der Vermögensverwaltung, dass wir natürlich auf Aktien setzen weiterhin, dass wir aber auch Beimischung von Edelmetallen weiterhin für grundsätzlich passend halten. Das hat einfach den Hintergrund, dass eben eine breite Risikostreuung in Zeiten, wie wir sie zurzeit haben, wo aufgrund politischer Einflüsse, aufgrund geopolitischer Einflüsse Prognosen doch immer etwas schwierig sind, wo es doch mal zu unvorhergesehenen Schwankungen kommen kann. Auf die mittel- bis langfristige Sicht, denke ich, das sind beides Assetklassen, die man im Blick behalten sollte. Lass uns zum Ende kommen dieser kurzen charttechnischen Analyse. Martin, ganz herzlichen Dank für deinen Input. Es sei auch noch der Hinweis gegeben, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern geben fundamentale und charttechnische Meinung über die Perspektive an den Kapitalmärkten wieder. Wenn es um konkrete Fragen geht, dann lade ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur ein, direkt auf mich, meine Kolleginnen, meine Kollegen oder auch auf Martin zuzukommen. Die Charts, die wir jetzt gerade besprochen haben, also DAX, S&P 500 und Gold, hat Martin uns zugesagt, können wir auch in den Shownotes zur Verfügung stellen, sodass man das, was Martin jetzt eben erwähnt hat, sich auch dann nochmal anschauen kann. Martin, ganz herzlichen Dank, dass du Gast warst in unserer 101. Folge. Vielen Dank für deinen Input. Ich würde mich freuen, wenn wir das bei Zeiten in den kommenden Monaten nochmal wiederholen könnten.
Lieber Carsten, sehr, sehr gerne. Jederzeit, ruf mich einfach an und wir machen
das. So machen wir das. Und ein letzter Hinweis von meiner Seite. Wir werden den Markt Kompakt Podcast wie in der Vergangenheit auch zukünftig in etwa 2-wöchentlich produzieren. Beim nächsten Mal werde ich zu Gast haben Stefan Schneider, das ist der Geschäftsführer der Dörner & Reuschel Finanzservice GmbH und mit ihm werde ich mich unterhalten, insbesondere über die Perspektiven des Immobilienmarktes in Deutschland. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Mumm.